Und ich heiße Sie alle herzlich willkommen in der Reihe Spiritualität am heutigen Montagnachmittag, alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Immer wieder gehen Menschen auf die Straße mit Plakaten und Schildern, um auf aktuelle Themen aufmerksam zu machen und Änderungen einzuleiten. Werte, die man verteidigen möchte, Tiere, die man schützen will, für alles Mögliche setzen wir uns ein. Haben Sie, liebe Hörer, schon mal eine Initiative gesehen? Rettet die Pfarrgemeinde? Die Pfarrgemeinde schützen, verteidigen. Warum? Ist diese heute bedroht? Was bedeutet uns eigentlich unsere Pfarrgemeinde? Was ist sie uns wert, dass wir uns für sie einsetzen? Pfarrgemeinde, wie das Wort schon heißt, besteht aus Pfarrer und Gemeinde, Hirte und Herde. Pater Paulus Maria Tautz, Franziskaner der Erneuerung, den ich heute Nachmittag jetzt in unserer Sendung, in unserem Studio von Radio Horeb in Balderschwang begrüßen darf, sieht die Zelle Pfarrgemeinde heute in Gefahr. Pater Paulus, erst einmal herzlich willkommen in dieser Sendung.
Grüß Gott, hallo.
Und gleich mal eine erste Frage. Sie sind Pfarrer, beziehungsweise sind die Pfarrer, das heißt die Vorsteher der Gemeinde, die es zu schützen gilt, wie wir wissen ja, dass die Priesterberufungen stark zurückgehen, oder ist es die Gemeinde selbst, die in größeren Pfarrverbänden zusammengelegt werden? Pfarrer ohne Gemeinde bilden ja keine Pfarrgemeinde und Gemeinde ohne Pfarrer auch nicht. Worauf richten wir also in dieser Sendung unser Augenmerk? Und warum ist Ihnen, Pater Paulus, dieses Thema so wichtig?
Ja, es geht gleich knifflig los. Das ist natürlich ein heißes Thema, die Pfarreien und die Pfarrgemeinden, gerade in Deutschland, wo das so extrem sich ja anbietet jetzt, dass viele zusammengelegt werden und so weiter. Aber es ist ein Phänomen, was, wie ich mal sagen, vor allen Dingen auch in Deutschland oder deutschsprachigen Raum nur besteht. Überall wächst eigentlich die Kirche, die Gemeinden wachsen. Und bei uns ist das eben wie in vielen Bereichen sehr, sehr einschläfernd. Und wir müssen überlegen, genau was bedeutet das, ja, und wie kommen wir da raus? Das ist auch Sinn und Zweck dieser Sendung, eine Vision zu geben. Und der Pfarrer ist wichtig und die Gemeinde ist wichtig. Es geht nicht ohne beiden, aber letzten Endes müssen alle Beteiligten Jünger Jesu werden. So alle müssen eigentlich näher an Jesus heranrücken, sich aufmachen in die Nachfolge, in die Fußspuren Jesu. Und das heißt, alle werden Lernende. Alle müssen eigentlich quasi neu anfangen. Und das ist ja das Schwierige auch, gerade für uns Deutschen, die wir auch jetzt überaltert sind. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wie hat mal jemand gesagt, eine Theologin in den USA, Gott hat keine Enkelkinder. Wir müssen immer ganz neu anfangen. Wir können das nicht einfach vererben. Es muss erobert werden, entdeckt werden, jede Generation für sich.
Das heißt, wir sind gespannt, welche Vision Sie uns geben. Und aus dieser Vision erwecken Sie auch eine Sehnsucht in uns, dass Änderung herbeizuführen ist.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir sind eigentlich keine Pfarrer. Wir haben ja in unserer Regel Franziskaner der Erneuerung, dass wir gerade keine Pfarreien übernehmen. Das ist ganz paradox, widersprüchlich, dass ich jetzt über die Pfarreien spreche. Aber wir machen ganz viel Gemeindemission. Das ist eigentlich ein ganz großes Standbein unserer Gemeinschaft. Und wir arbeiten eben auch sehr viel mit Jugendlichen. Und wir bemühen uns, das Leben in die Kirche kommen, deswegen auch Franziskaner der Erneuerung. Es geht nicht nur um unseres Ordensleben, unsere kleine Gemeinschaft, sondern wirklich flächendeckende Erneuerung, auch menschlich in der Gesellschaft. So, es betrifft also viele Bereiche des Lebens und wir haben bald gemerkt, dass wir auch wirklich da reingezogen werden in die Priesterausbildung zum Beispiel, durch diese Pfarrmission, Gemeindemission, werden wir immer wieder eingeladen. Wir fragen uns auch, was machen wir Besonderes? Ja, und das ist es, Jesus verkündigen. Jesus ganz neu verkündigen, Jünger bilden. Und das ist wichtig. Gleichzeitig erleben wir eben auch eine ganz starke Krise in Deutschland, die vielleicht so noch gar nicht da war. Ich kenne einige Pfarrer, die haben 5, 7, einer sagte 12 Gemeinden. Der eine sagt, ich fühle mich wie ein Bischof, mir fehlt bloß noch die Mitra am Sonntag. Ich habe so viele Gläubige wie in einigen Diözesen ein Bischof. So, und ist nicht irgendwie, dass die mit geschwellter Brust rumlaufen, sondern eher mit geneigtem Kopf, dass es alles zu viel wird, über ihren Kopf hinaus wächst, der Druck wächst. Also es ist schon irgendwie grausig, ne, will ich mal sagen. Und man könnte eben resignieren. So, das machen auch einige. Ich habe über Silvester, gehe ich jetzt schon über 8 Jahre mit ungefähr 20, 30 jungen Leuten von Gemeinde zu Gemeinde, und das heißt dann die Ostwindmission. Und da war ich dieses Mal in Thüringen, und da war ein Pfarrer, und der hat uns freundlich aufgenommen, und der hat gesagt, mit dem 1. Januar schließt quasi diese Gemeinde. Die Kirche bleibt stehen, aber sie schließt offiziell als Gemeinde. Und nach 1000 Jahren, genau nach 1000 Jahren Bestehen, hört diese Gemeinde auf zu existieren, zumindest erstmal auf dem Papier. So, und der hat geweint. Der Pfarrer hat geweint. Und das war, denke ich mir, so ein Einschnitt. Und gleichzeitig eben diese Jugendgruppe. Und wir haben dann einen wunderbaren Abend gehabt, und mit Anbetung und Lobpreis. Und das war für ihn ein großer Trost. Und ich denke mir, das wird vielen Pfarrern so gehen. Wie geht's weiter? Wie können wir wirklich Menschen Heimat bieten? Und da sind wir schon beim Wort. Wir sind eine sehr entwurzelte Gesellschaft. Immer mehr Menschen sind soziale Waisen, also die haben noch eine Vater und eine Mutter, aber sie wissen nicht mehr richtig, wohin. Das Liebesband ist zerrissen, oder sie sind im Streit, oder sie haben eben mehrere Elternpaare, wo sie wissen überhaupt nicht mehr, wohin. Diese Entwurzelung findet eben auch in der Kirche statt. Es gibt diese geistlichen Nomaden, die ziehen von Exerzitienhaus zu Exerzitienhaus, von Wallfahrtsort zu Wallfahrtsort, nehmen sich eben im Grunde, was sie brauchen, aber es kommt nicht zu zum echten Aufbau, einer Verwurzelung, einer Beziehung, einer Heimat. Das ist ein Problem. So, und die Pfarrgemeinde bietet eigentlich das alles, eine Verwurzelung, eine Beziehung, eine Heimat, aber sie ist eben in der Krise, und das ist gefährlich, weil die Kirche ist die Familie Jesu, und jede Familie braucht ein Haus, jede Familie braucht eine Adresse. Wenn man sich irgendwo bewirbt, muss man irgendwo die Adresse angeben, und wenn man da keine Adresse angeben kann, ist man auch entwurzelt, da weiß man nicht ganz genau, wo gehöre ich hin. Und das geht mittlerweile ganz vielen so, und eine Familie braucht einen Vater, eine Mutter, Geschwister. Es gibt eine Verantwortungsteilung. Jemand hat dann doch die Verantwortung, die letzte Verantwortung, aber eben in einer dienten Weise. So, wir erleben aber heute auch eine vaterlose und mutterlose Gesellschaft. Also, da fängt es schon an. Selbst da, das spüren wir auch in der Pfarrgemeinde, wer ist denn wirklich Verantwortung? Verantwortungsgemeinschaft heißt manchmal ganz oft, hier hat niemand richtig die Verantwortung. So, also, wir haben hier einen ganzen Knäuel von Problemen und Fragestellungen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen mal entfalten alles und genauer betrachten. So, dieses Phänomen, also will ich mal sagen, zum Glück dieser unlebendigen Pfarrgemeinden gibt es fast nur in Deutschland. Und Österreich vielleicht noch, aber ich denke mir, die stehen besser da. Ich spreche vor allen Dingen von Norddeutschland. Also mittlerweile ist es da wirklich immer trauriger. Und man merkt richtig, dass die Pfarrer resignieren, wenn man sagt dann, wir kommen vorbei, wir bieten was an. Kommen Sie lieber nicht, es kommt niemand. Sie werden nur enttäuscht. Ja, wenn der Pfarrer das schon sagt, ne? Und dann wird nichts mehr angeboten, und die Leute kommen dann nichts mehr, weil nichts angeboten wird. Und dann ist es so quasi Trick 17, das tut sich dann so langsam nach unten bewegen. Und aber wie geht's nach oben? Wir dürfen weltweit schauen, dass die Kirche atemberaubend wächst. Also 20 Millionen etwa im Jahr wächst die katholische Kirche jedes Jahr. Das heißt, die Gemeinden wachsen, die Kirche an sich wächst, aber wir irgendwie spüren es nicht. So, wir Deutsche können vielleicht gute Autos bauen, gute Häuser bauen und alles, was wir eigentlich anpacken, machen wir sehr gut, aber spirituell, will ich mal sagen, sind wir unterentwickelt. Und das ist ein bisschen vielleicht sogar ein Problem, was es momentan nacheilt. So dass wir eigentlich so wirtschaftlich investiert haben, aber geistlich wenig gemacht haben. So, und wir brauchen Modelle und Visionen. Und die katholische Kirche hat sie weltweit, das habe ich selbst mit meinen eigenen Augen sehen dürfen, selbst in England, die ganz wenige Katholiken haben, aber die Gemeinden sind lebendig. Das ist ganz erstaunlich. So, was machen wir in Deutschland? Wir müssen über unseren Tellerrand schauen. Das macht übrigens auch die Wirtschaft. Die schaut auch nach Modellen. Was machen andere Leute gut? Was können wir da übernehmen? Ha, das können wir auch machen. Und das müssen wir machen. Das ist einfach auch ein bisschen gesunder Menschenverstand. Und ich denke mir, wir sind da eigentlich pfiffige Leute. In früheren Generationen sind sie ganz oft ins Ausland gegangen, um andere, ja, Werkzeuge oder Herstellungsmethoden kennenzulernen. Und dann haben sie das mitgebracht nach Deutschland. Und so haben sie eben auch, denke ich mir, lokal überlebt. So im Matthäus-Evangelium sagt Jesus im 28. Kapitel, Vers 19, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Wir müssen auf Jesus schauen. Was hat Jesus uns gebracht? Welches Modell hat er uns gegeben? Welches Evangelium, was steht da? Und das ist es. Eins der letzten Worte Jesu, Matthäus Evangelium 28, an anderen Evangelien steht es ähnlich da, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, geht hinaus in alle Welt, ich sende euch. So, und Jüngerschaft, tauft sie alle auf meinem Namen, Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber was heißt Jüngerschaft? Das ist auch so ein Fremdwort irgendwie für uns. Und da dürfen wir auch auf Jesus schauen. Er hat ja diese Jünger berufen, die, nicht nur diese 12, die 72, da zählt noch Frauen dazu, dann die werden sogar namentlich aufgezählt. Und was sind das für Leute? Das ist nicht die Elite von Israel. Er geht nicht nach Jerusalem zum Zentrum und sagt, hey, wer kann hier am besten lesen und schreiben? Genau die möchte ich, die schon lange eine akademische Tradition haben, diese Familien, aus den Familien suche ich mir die jungen Leute und so weiter. Nee, er geht aufs Land, er geht, wo die Leute ein bisschen blam-blam sind auf Deutsch, ja, in dieses Galiläa, ja, wo die nicht mal richtig reden können, wo es diese Mischform gibt zwischen griechischer Tradition und Kultur und der jüdischen. Andreas zum Beispiel ist ein griechischer Name, so ist kein per se jüdischer Name, so, und sie werden ja auch geneckt und gehänselt, ja, dass sie aus Galiläa, was kann da Gutes kommen? Genau da holt sich Jesus seine Leute her. Warum? Weil die eben auch einen Kopf auf den Schultern hatten. Das war ihm wichtig. Gesunder Menschenverstand. Die wussten, wie sie arbeiten können, wie sie überleben können. Sie könnten, es waren gut im Handel. Man weiß heute, dass heilige Petrus ja Handelsbeziehungen hatte, weit über die Grenzen von Galiläa hinaus. Also ganz auf den Kopf gefallen waren die nicht. Aber es waren erstmal von außen gesehen Durchschnittsbürger, der deutsche Michel. Genau solche Leute nimmt er und dann geht Jesus 3 Jahre oder knapp 3 Jahre auf Wanderexerzitien, kann man sagen. Ja, also die gehen laufend durchs Land und er lehrte sie lange. Nicht nur die Leute, sondern eben auch die Jünger, sie haben ja alles mitgemacht, dass sie eben manchmal nicht essen und schlafen konnten. So viel war das, also es war ziemlich intensiv. So, die Jünger müssen sich Zeit nehmen, sie müssen Jesus folgen und damit eben auch gehorsam sein und hinhören. Sie müssen aufmerksam sein und Jesus imitieren. Wie ist er, wie läuft er, wie spricht er, wie macht er das und jenes? Und so in diesem Folgen werden sie auch Jesus ähnlich. Also immer, das ist ganz normal, wie lernt man? Man begibt sich in die Nähe eines Menschen, der mehr weiß als ich. Das ist ganz einfach. Wenn ich ein Instrument lernen möchte, da gehe ich zu jemandem, der das Instrument besser spielen kann als ich. Ansonsten ist das auch ein bisschen vertane Zeit. So, also, sie machen sich auf den Weg und bis zur Erschöpfung folgen sie Jesus. nicht immer freiwillig, bestimmt einige Sachen bestimmt, das ist bestimmt anstrengend, ich habe mich vielleicht hier einen Fehler gemacht, ich habe mich falsch investiert. Und Jesus fragt sie ja auch, wollt auch ihr umkehren? Und dann machen das einige. So, aber bis dahin, sie lauschen Jesus und sie folgen Jesus. Und das ist ja auch irgendwie, ich mal sagen, die erste Pfarrgemeinde, kann man sagen. Also, sie sind auf dem Weg, sie sind Lernende, sie sind normallos, Durchschnittsbürger, aber sie sind Jesus nah, sie hören seine Lehre, sie lauschen, sind gehorsam, aber auch eben bis zur Erschöpfung ist anstrengend. So, und das ist eben dieses Bild des Hirten und der Herde. Im Nahen Osten sind die Hirten vorangegangen, so, und Jesus geht ihnen voran, sie folgen, und er lehrte sie lange. Er hat eine Autorität. Viele sagen, hier spricht jemand, so hat noch niemand gesprochen. Also, und so Stück für Stück werden die Jünger geformt. Sie werden geformt und sie merken, das zentrale Thema ist die Jüngerschaft. So, und ich glaube, das war Dietrich Bonhoeffer, der in diesem Jüngerschaftsbuch geschrieben hat, der Preis der Jüngerschaft, dass wir in dieser Nähe, in diesem Gehorsam Jesu, da werden wir gerettet. Wir können sagen, Jüngerschaft rettet uns. Das Reich Gottes kann nur so wachsen, wie wir Jesus folgen, wie wir Jesus gehorsam sind, wie wir Jesus kennen und lieben lernen. Weil das Reich Gottes kann man gleichsetzen mit Jesus Christus. Das ist so ein Merkprinzip. Es ist eine Eselsbrücke. Wenn man das liest, das Reich Gottes ist wie, kann man Jesus einsetzen. Und da muss man genau hinschauen, wie ist denn Jesus? Jesus ist unser Modell. So, die Pfarrgemeinde lebt sich nicht für sich selbst. Sie ist quasi eine Jüngergemeinschaft. Sie ist die erste Gemeinde Jesu. Das Geld der Pfarrgemeinde gehört Jesus. Die Zeit der Gläubigen gehört Jesus. Der Pfarrer gehört Jesus. Ja, alle sind Jünger Jesu. Sie sind kein Selbstzweck. Deswegen tragen wir auch den Namen Christen, weil wir ja quasi eigentlich das abgefärbt von Jesus so ähnlich geworden sind, dass die Leute sagen, hey, der oder die sieht ja aus wie Jesus, die spricht ja wie Jesus, die läuft wie Jesus, irgendwie ist die oder der nicht von dieser Welt. Die hat oder der hat so viel gelernt von Jesus, dass man sagen kann, das ist ein Christ. So, und Jesus sagt das ja auch, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das sind bekannte Sätze, oder ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, oder den Willen meines Vaters tut. Darin ist mein Vater Gott verherrlicht. Es gibt zwei anglikanische Theologen, Andrew Walker und Robin Perry, wir werden noch den Titel des Buches durchgeben. Die haben ein Buch geschrieben, nicht so vor langer Zeit, Deep Church Rising. Also das kann man übersetzen mit Tiefenkirche geht auf. Also, aber es ist natürlich, tiefe Kirche gibt's nicht. Es ist eher eine echte Kirche, kann man sagen, oder eine geistliche Kirche wird auferweckt. So kann man das übersetzen. Und sie schreiben in diesem Buch über die drei großen Schismen der Kirche. Und das eine ist das erste große Schisma, die Trennung der Ostkirche mit der Westkirche. Katholische Kirche, orthodoxe Kirche, um Jahrtausend herum. Dann die Reformation, die Trennung quasi nochmal der katholischen Kirche und der lutherischen, protestantischen Kirche. Und dann das dritte große Schisma, jetzt aufgepasst, eine Kirche ohne Jesus. Ha. So, und das betrifft alle Kirchen, sagen sie. So, und was heißt denn das? Eine Kirche ohne Jesus, haben wir noch gar nicht gehört, eine Kirche ohne Jünger, eine Kirche ohne Gehorsam, eine Kirche ohne Wachstum, eine Kirche ohne Leben. So, und das immer an die deutsche Kirche erinnert, an die deutsche Pfarrgemeinde, genau so sieht's aus, keine jungen Leute, die machen irgendwas. Ich habe mal in einer Gemeinde so eine Ostwindmission angeboten und da sagt dann die Pfarrgemeindevorsitzende, also wenn ich mir das alles so betrachte und mir anhöre, dann kann ich nur sagen, das ist mir zu viel Jesus. Nein, danke, ihr dürft nicht kommen. So, und da war dann unsere Ausladung da und der Pfarrer sagte, okay, macht's gut, ihr dürft nicht kommen. Und da war dann natürlich klar, wer hier eigentlich der Hirte ist. Es war auf alle Fälle nicht der Pfarrer. Und wir mussten uns eine andere Pfarrei suchen. Und das merkt man eben quasi, da ging es vor allen Dingen um Anbetung, das war den Leuten zu viel. So, um was geht's? Um Jesus oder geht es um was anderes? Toiletten, Pfarrsaal, Kirchenreinigung, Kirchenausflüge und so weiter. So, und wir müssen da genau hinschauen und es zum Glück gibt es tolle Modelle. So, dass es nicht dabei bleiben muss, in diesem Dilemma. So, ich habe mal vor ungefähr 7 Jahren, ich hoffe, Sie sitzen gut im Stuhl, jetzt kommt was ganz Krasses auf Sie zu, da habe ich mal den Kardinal Joseph Cordes in Irland getroffen und hat dort manchmal so Urlaub gemacht, weil es da schön kühl ist im Sommer. Und ich habe ja 5 Jahre in Irland gelebt und dann habe ich ihn mal getroffen, da kam in unser Ghetto sogar und es war ein toller Abend. Und dann habe ich mal gefragt, ja, Herr Kardinal, Sie kennen sich doch ein bisschen aus, was könne denn der katholischen Kirche in Deutschland helfen? Und hat er gesagt, eine Atombombe und genau drauf. Wow, so, das hätte ich nicht erwartet und da habe ich mir gesagt, ja, was heißt das? Und da sagt er, ein radikaler Neuanfang. Wir brauchen einen Neuanfang, ja. So, es geht nicht nur um Strukturen, es geht vor allen Dingen um Herzen. So, Jüngerschaft verändert keine Strukturen, sondern Herzen. Darum geht es. Jesus kam, um Herzen zu verändern. Der hätte auch den Römern da einer drauf brezeln können, aber er wollte, dass die Jünger eine Bekehrung haben, dass sie durch das Kreuz korrigiert werden, ein echter Neuanfang für die ganze Menschheit. So, darum geht es. So, und diese Atombombe, also darf man jetzt erstmal nicht, ist nur bildhaft gesprochen, ja, ist Jesus selbst. Das Evangelium ist die Bombe, ja, die quasi da aufräumt. So, und die dann praktisch bis zum Fundament vordringt. So, und das heißt, wir wollen uns erneuern. Wir müssen Jesus ins Zentrum rücken. Wir müssen wieder Jesus zentriert, Christus zentriert anfangen. Jesus Nummer 1 werden lassen in den Köpfen, in den Herzen, in unserem Alltag. Eine echte Autorität, der wir lauschen, die wir kennen, die wir lieben. Eine Autorität, die uns zutiefst liebt und erkannt hat, der wir vertrauen. So, es geht um erneuerte Jüngerschaft. Eine erneuerte, frische Nachfolge. So, Maria sagt zum Engel, aber wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Ich erkenne nichts. Wie soll das gehen? Der Heilige Geist wird dich überschatten. Also, wir brauchen Heiligen Geist, wir brauchen das Wehen des Heiligen Geistes, wir brauchen frischen Wind, kann man sagen, und wir brauchen Früchte, so Wachstum, die Früchte des Heiligen Geistes sind Friede, Freude, Freundschaft, Berufung, neues Leben, Glaube, Hoffnung, Liebe. Genau das, was uns, ja, was unser Herz ersehnt eigentlich im Tiefsten. So, und ich habe eben, wie schon gesagt, viel erlebt in England, Irland, USA. Und jetzt habe ich ganz gute Kontakte in die Tschechei und Polen. Das ist ganz interessant. Auch Tschechien ist hochinteressant, finde ich. Eine ganz eigene Sendung wert. Und jedenfalls haben wir jetzt in der Strippe, hoffentlich, Johannes Seidel vom Alpha Deutschland. Und er war in Baltimore in den USA bei diesem Projekt oder Nativity Church Parish. Gemeinde, das heißt Nativity, kann man schlecht übersetzen, Weihnachtsgemeinde, wo was Neues geboren wird, ne, sozusagen. Und jedenfalls hat er dort praktisch selbst mit eigenen Augen einen neuen Aufbruch sehen können. Und das hat ihn so beeindruckt, wenn ich das mal so vorwegnehmen kann, dass er sogar das Buch mit übersetzt hat, dieses Rebuild aufgebaut. Und hoffentlich jetzt können wir ihn mal selbst hören. Johannes, hallo.
Ja, grüß Gott, Pater Paulus.
Gott sei Dank. Ja, ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Und ich habe schon ein bisschen ein Vorspiel gemacht, dass du so ein, wie ich mal sagen, toller Augenzeuge bist für diese Erneuerung und dich so so ansprechen ließest, dass du sogar ein Buch herausgegeben hast, das so von dieser Gemeinde kommt.
Genau, ich habe ein, jetzt seit 12 Jahre lang mit Glaubenskursen und für Glaubenskurse gearbeitet, für Alpha-Kurse, bis so im vollzeitig, bis so ins letzte Jahr hinein. Aber meine Frage war immer, was passiert dann? Man macht einen Glaubenskurs und was ist dann? Oder anders formuliert, ich habe auf der Mehrkonferenz eine junge Frau getroffen und dann sage ich, na, wie geht's dir? Und dann sagt sie, es ist sehr schön und so. Aber liegt auch irgendwie ein bisschen was Trauriges schon in mir, weil übermorgen fahre ich wieder heim und bei mir daheim gibt's gar nichts viel davon. Es ist irgendwie diesen Aufbruch, den man hier sieht, davon kann man praktisch fast nicht erzählen. Und das ist etwas, das mich schon lange beschäftigt hat. Ich habe dieses Buch gelesen vor einigen Jahren, Rebuild, weil ich immer gewusst habe, ja, das muss irgendwie sich auf unsere Pfarrgemeinden auswirken. Unsere Pfarrgemeinden sind bildlich gesprochen ja das größte Organ der Kirche, sind überall flächendeckend auf der ganzen Welt, gibt es Pfarrgemeinden, wo sich Menschen zu Hause fühlen können, wo sie den Herrn begegnen. Und so bin ich vorletzten November, davor im Jahr hat ein Kollege von mir, der Georg Planck in Österreich, hat den Father Michael White eingeladen, bevor ich das tun konnte. Das fand ich sehr schön, weil der schon öfter in den USA war, ich hingegen noch nie. Und hat ihn eingeladen auf einen Kongress nach Kärnten, Pfingsten genannt. Und er war da und hat selber auch das berichtet, was auch schon in dem Buch da war, da mit einem Kollegen. Und daraufhin haben wir damals beschlossen, das Buch auch auf Deutsch herauszugeben. Ich durfte ein bisschen daran mitarbeiten. Inzwischen ist die zweite Auflage erschienen. Es heißt wie die englische Ausgabe Rebuild mit einem T. Und es hat den Untertitel, den Übertitel, die Geschichte einer katholischen Pfarrgemeinde. Und der Untertitel heißt Gläubige aufrütteln, verloren gegangene erreichen, Kirche eine Bedeutung geben. Also wir sind da im vorletzten November hingefahren mit einer Gruppe von Priestern und Laien aus Österreich und noch zwei anderen. Und das, als ich dahin kam, das hat mich wirklich erstaunt. Ich meine, ich war noch nie in den USA und man denkt, ja, das USA ganz anders, hat das irgendwie eine Vergleichbarkeit. Aber was ich erlebt habe, war am Sonntag eine volle Kirche in vielen Gottesdiensten. Schon auf dem Parkplatz standen Leute und haben einen eingewiesen und freundlich begrüßt. Und schon an der Tür hat jemand die Tür aufgemacht und einen auch begrüßt und sind wir hineingeleitet worden und haben einen Gottesdienst erlebt, der ansprechend war, aber wie einer unsere Teilnehmer von der zweiten Reise dann im nächsten November mit nochmal gefahren ist, der hat mir gesagt, ja, aber ich war so erstaunt, es sind alles ganz normale Menschen. Und der Gottesdienst war auch nicht die super Show, sondern ein normaler katholischer Gottesdienst. Ein normaler, aber sehr ansprechender katholischer Gottesdienst. Und dann habe ich Menschen gefragt, die da waren, und ganz viele von denen, die da waren, haben gesagt, ja, sie sind erst in den letzten Jahren dazugekommen. Sie sind irgendwie mal da aufgetaucht und dann wurden sie angesprochen und es war ansprechen und so sind sie wiedergekommen. Und das, was mich am meisten fasziniert, ist, dass es überhaupt möglich ist, dass es so eine Pfarrgemeinde, die vorher klein war, sich jetzt vier- oder verfünffacht hat von der Größe. Und der Pfarrer hatte ein Erlebnis und hat gesagt, wir können nicht immer so weitermachen. Weil wenn wir immer so weitermachen, irgendwie nette kleine Dinge inszenieren, dann arbeiten wir uns auf und die Leute werden immer mehr noch zu Konsumenten. Wir bedienen praktisch diese Konsumentenhaltung. Es gibt keine eigentliche Beziehung, sondern man kommt, wenn es einem Spaß ist. In einer Beziehung geht das auch nicht. Wenn man irgendwie eine ernsthafte Beziehung hat, kann man nicht kommen, wenn es einem Spaß ist, sondern dann ist man beieinander. Und das ist dort wirklich entstanden. Und mein Highlight von der ersten Reise war, dass ich gefragt habe, ich wäre gerne in eine ihrer Kleingruppen gegangen. Sie haben 120 damals gehabt, es sind ein paar mehr geworden. Und ich war in einer Männerkleingruppe am Sonntagabend, wo wirklich Männer so ungefähr in meinem Alter wirklich ihr, ihr Leben ausgetauscht haben, zusammengekommen sind, gebetet haben auf eine ja männliche, also ich würde jetzt sagen normale Art, ja? Und die und das hat mich sehr angesprochen, die aber auch irgendwie an den echten Problemen und den Wunden ihres Lebens, die haben sie miteinander ausgetauscht, und ich wusste, sie haben, das ist ihr Kreis, wo sie das können, und das wünsche ich mir, dass das bei uns auch möglich ist. Was ich auch gesehen habe, ist, dass es so ein, der Papst nennt das in der, Papst Franziskus in seiner Evangelisationsschreiben, die Konversion Pastoral, die Umkehrung, die Erneuerung, die Umkehr der Pastoral. Das ist wirklich eine, ich fange nochmal mit diesen drei Titeln an, dass es etwas ist, wo die Gläubige aufrütteln, dass es eben nicht nur Konsumenten sind, die man irgendwie nett betüttelt. Und die dann kommen. Und der zweite Punkt heißt, verloren Gegangene erreichen. Das heißt, die richten sich ganz auf, um die, die sagen, in ihrer Gegend, in ihrem Territorium, wo die Pfarrei ist, ist eine größte Konfession oder so, sind die ehemaligen Katholiken. Danach kommen die Katholiken und danach kommen die anderen. Und das ist bei uns oft auch so, die einfach nicht mehr kommen und sich wirklich auf die ausrichten. Und der dritte Punkt heißt, der Kirche eine Bedeutung geben, und das merkt man dann auch, wenn man die Leute jetzt, ich war jetzt zweimal da, immer mit einer Gruppe, mit unserem Dienst Pastoral Innovation, wenn man die Leute sieht und die sagen, ihr Leben hat sich verändert und das wirkt sich aus auf ihre Familien. Und dieses Jahr war in Österreich der Jugendleiter, der hat gesagt, sie haben junge Erwachsene und Jugendgruppen zusammen 48. Und das heißt, dass es etwas für normale Menschen ist, weil Unnormale haben sie gar nicht so viele. Es sind normale Menschen, die das machen, die dorthin gehen, die sich angezogen fühlen, die gerne die Predigt, die Message hören, weil sie sagen, das ist etwas, was mein Leben bestärkt. Damit man nicht so lange warten muss, wie ich habe 50 Jahre gebraucht, bis ich das erste Mal in den USA war, kommt der Father diese beiden Leute, die das Buch geschrieben haben, Father Michael White und Tom Corcoran, die kommen dieses Jahr in der Pfingstoktav nach Salzburg, erst zu einem zweitägigen Kongress über Erneuerung, Pfingsten genannt mit X, und dann zum Rebuild-Erlebnistag, das ist am Samstag nach Pfingsten. Wollte ich schon mal ankündigen. Also für mich war das sehr gut, und die Leute, die da waren, waren auch manche, die am Anfang mitgefahren sind, die ein bisschen skeptisch waren, bei denen in ihren Pfarrgemeinden ist inzwischen hat ein Weg begonnen, so ein Aufbruchsweg, weil sie gesehen haben, dass es überhaupt möglich ist in unserem westlichen Umfeld.
Ja, super. Das war ein super Zeugnis und sehr mutmachend. Und wie kommt man denn an dieses Buch ran?
Ach, man kann es bestellen im Internet natürlich. Rebuild, Michael White, Tom Corcoran. Mhm. Bei der Daten können wir ja bei der Radio Horeb Hörerlinie, auch Hörerservice, auch hinterlassen. Im Allgäuer Raum, da wo ihr jetzt gerade seid, die Bücherinsel in Memmingen, eine christliche Buchhandlung, die hat es vorrätig, schickt es auch gern portofrei zu.
Wow, super. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ja auch noch viel vor diese Woche.
Danke.
Also die Erneuerung, die nimmt auch Kraft. Aber es ist was Tolles, wenn man so nach vorne schauen kann und wenn man an irgendwas bauen kann, was funktioniert. Das ist toll, ne?
Ja.
Also.
Ich will noch sagen, ein Punkt, den ich dazu sagen will, sonst. Mhm. Die beschreiben einen Weg von ungefähr 12 Jahren in diesem Buch. Ja? Mhm. Es braucht vielleicht 5 Jahre, bis man so bekommen hat, in den einzelnen Bereichen das auch umzustellen. Das geht nicht von heute auf morgen. Die Menschen und wir müssen uns auch mit umstellen, wir selbst zuerst. Und dann braucht es vielleicht noch ein paar Jahre, bis das Wurzeln nimmt, also bis das sich richtig etabliert. Und ich denke, es ist so ein Bereich von 5 plus 7 Jahren. Aber ich bin jetzt 51, 5 plus 7 Jahre gehen auch herum. Mhm. Und das heißt, es ist nicht von jetzt auf gleich, aber es ist wirklich möglich.
Das ist eben organisch, wie ein Mensch wächst, ne? Man kann, ist ja auch keine Maschine, ne?
Ja.
Und wieso eben, das macht der Gott immer organisch, alles menschlich, ne? Wie das eben zu verkraften geht. Und ich habe das auch in den USA gelernt, wegen den Normalos. Ne? Da sagte ein Pfarrer zu mir, katholische Kirche sind alle. Katholische Kirche ist alle. Also jung und alt, ne? Das ist, macht eine gesunde Pfarrei aus. Also,
vielen herzlichen Dank.
Danke, Gottes Segen dir. Ne?
Ja.
Vergelt's
gut,
Gott. Also ein tolles Beispiel, tolles Zeugnis. Und ich habe das selbst erlebt in den USA. Also das klingt ein bisschen wie ein Märchenbuch. Ja, aber da gibt es Gemeinden, die haben eine 90-prozentige Messteilnahme am Sonntag. Es sind praktisch nur Sterbende und kleine Babys zu Hause. Also, und da fragt man sich, wie geht denn das? Aber die Sendung geht noch weiter. Wir haben noch einen anderen tollen Gast, damit er nämlich nicht warten muss, wollen wir gleich nachschieben. Es ist Pfarrer Bernhard Hesse, der ganz, ganz erfahren ist und quasi auch, wie ich mal sagen, wie so ein Geheimtipp herumgeschoben wird, dass er viel Aufbauarbeit leistet, was sehr, sehr anstrengend ist. Und ich bin froh, dass er jetzt auch unter Leitung ist und die Zeit uns schenken möchte für sein Zeugnis.
Ja, grüß Gott, Pater Paulus.
Grüß Gott, ja.
Danke, dass Sie mich jetzt da mit hinzuschalten. Mein Zeugnis, ich bin erst seit 1,5 Jahren jetzt gut in einer neuen Pfarrgemeinde in Kempten, St. Anton. Ich möchte mal zuerst ein wenig Zeugnis geben, das vielleicht auch viele von Ihnen schon wissen und kennen, dass das Entscheidende natürlich, wie Pater Paulus auch schon in der Sendung gesagt hat, ist, dass Christus in der Mitte ist. Und wir haben in unserer Pfarrgemeinde und auch in anderen Orten, wo ich schon gewirkt habe, immer mit der eucharistischen Anbetung einen großen Schwerpunkt erst gelegt, sodass zum Beispiel jetzt auch in Kempten eine 24/7 Anbetung existiert, was immer etwas ganz Wertvolles ist, weil Christus dann auch wirklich Herr der Pfarrei ist. Das war mir persönlich auch immer wichtig, bis Pater Paulus vorher schon erzählt hat, eigentlich ist Christus der Herr der Pfarrei, nicht der Pfarrer. Und die Pfarrei gehört Christus, die Gläubigen gehören Christus und deswegen muss Christus auch die Möglichkeit haben zu herrschen und eben am besten tut er das, wenn wir ihm die Gelegenheit dafür geben, wenn wir ihn quasi in dieser Pfarrei in die Mitte setzen, auf den Altar, ihn anbieten, ihn wirken lassen auf jeden einzelnen Gläubigen, der sich dann ihm öffnet. Für mich war dann aus der Anbetung heraus, die ich schon seit vielen Jahren ja kenne und auch liebe, eine zweite Frage, was möchte eigentlich Jesus uns aus der Anbetung heraus schenken? Ich habe immer so die Erfahrung gemacht, dass Jesus zu mir sagt und zu vielen Gläubigen in der Pfarrei, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen, aber dann auch, geht hinaus in alle Welt, wir haben es schon gehört, auch und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Es ist also immer eine Doppelbewegung, eine Einladung kommen und auch eine Sendung geh. Und so bin ich auf die Suche gegangen, schon vor 7, 8 Jahren, was machen eigentlich andere Pfarrgemeinden in der Welt, in Europa, die auch vielleicht Anbetung haben. Und da bin ich auf verschiedene Gemeinden gestoßen, die eben sehr stark evangelisieren mit einem Weg, der ursprünglich auch aus Amerika beziehungsweise sogar aus Südkorea kommt, unter dem Namen Pfarrzellsystem, wo einfach Menschen zusammengebracht werden in kleine Zellgruppen. Zellen meint deswegen eine lebendige Zelle wie im Körper, die sich gegenseitig im Gebet verankern und dann wöchentlich zusammenkommen und sich austauschen über ihren Glauben, gestärkt werden auch durch eine geistliche Fortbildung, durch eine Lehre und miteinander beten, miteinander dann eben aber auch evangelisieren. Ich denke da besonders an die Pfarrei San Estorcio in Mailand. Der Pfarrer dort, Don Pici Parini, hat schon vor 30 Jahren mit diesem Weg begonnen und dort sind heute über 150 Zellgruppen am Wirken, die sehr effektiv in Mailand und Umgebung wirken. Ich bin mehrmals auch mit Gläubigen in Südfrankreich gewesen, in einer Pfarrgemeinde in der Diözese Toulon, Fréjus Toulon, mit Namen Saint-Nary-sur-Mer, wo auch in einer Gemeinde dieses Zellsystem aufgebaut worden ist und interessanterweise eben auch immer überall verankert war in der eucharistischen Anbetung. Und das scheint mir eines der wesentlichen Zukunftsfragen unserer Zeit zu sein, ob wir als katholische Gemeinden es schaffen, unsere
Gemeinden wieder in Christus zu verankern und er uns dann eben auch Hilfsmittel, Wege zeigt. Ähnlich wie auch in Baltimore gibt es ja noch verschiedene so Gemeinden, wo viele verschiedene Evangelisationsmethoden und Wege integriert werden. Aber es geht eben nicht um die Methode selbst. Auch das Zellsystem ist ein Weg, es ist eine fruchtbare Methode, wie man evangelisieren kann. Aber es entscheidend ist immer, ob Christus am Anfang steht. Und ich denke, da kann jede Gemeinde vor Ort auch anfangen. Man muss nicht wundern, was für große Projekte gleich umsetzen. Das Entscheidende, was meistens am Anfang steht und auch bei vielen lebendigen Gemeinden am Anfang stand, ist die Frage, nehmen wir uns Zeit für Christus? Setzen wir ihn in die Mitte? Nehmen wir uns Zeit für die Anbetung? Geben wir ihm die Gelegenheit, dass er mehrere Stunden am Tag und vielleicht auch in der Nacht eben wirken kann. Und daraus kommen dann weitere Projekte, die dann Jesus uns vielleicht auch aufs Herz legt und wo er den einen da und den anderen vielleicht ein bisschen woanders hinführt. Aber da gibt es eine ganze Serie von Möglichkeiten, die man aus dem Gebet heraus dann tun kann. Aber ich denke, dass das Entscheidende für die deutschen Pfarrgemeinden sicherlich zunächst einmal sein wird, dass sie auch viel stärker uns noch im Gebet verankern oder wieder erneuern und da einfach weitermachen. So, das wäre so mein Zeugnis und ich darf auch unmittelbar erleben, wie in unserem Umfeld und jetzt auch im ganzen Land einen Hunger nach Anbetung immer mehr aufbricht. Und oft besteht das Problem, dass es Priester gibt, die möchten Anbetung in ihren Gemeinden einführen. Sie sehen aber viel zu wenige Gläubige, die sie unterstützen. Und umgekehrt gibt es auch immer wieder viele Gläubige, die sehr hungrig sind nach Anbetung, aber kaum Priester finden, die sie wiederum unterstützen. Vielleicht, wenn die Dinge noch besser zusammenkommen, wird es auch einen Neuaufbruch in der Erneuerung in unseren Pfarrgemeinden in Deutschland geben können. Und Zellsystem oder auch andere Dinge wie Alpha-Kurse oder diese neuen Wege wie Rebuild und so können das sicher dann als nächsten Schritt dann uns weiterhelfen.
Sehr gut. Genau. Das ist wirklich der Schlüssel ist Jesus selbst. Ne? Und genau. Der inspiriert und der spricht und der beauftragt und der spricht auch die Einladung aus, kommt alle zu mir. Das ist wirklich und wir folgen einer Einladung. Wie die Jünger eben auch. Ne? Also wunderbar, vergelt's Gott für ihre Zeit und Segen, dass Gott. Sie jetzt auch wirklich wieder gestärkt werden. Ne?
Gerne.
Also, Gottes Segen.
Gottes vergelt's Segen und Gott. Allen Hörerinnen und Hörern auch.
Ja, ne? Dankeschön. So, wir haben wunderbare Sachen jetzt gehört, ganz schön intensiv auch. Nochmal mit zu dieser Anbetung auch. In den USA gibt es über 1000 Pfarrgemeinden, die ewige Anbetung haben und dieses Come and Go Pastoral gibt es auch ein Wort dafür, dass die Leute kommen, dass man freundlich wird, dass man einlädt, aber eben auch jetzt geht hinaus, macht alle Menschen zu meinen Jüngern. So, und dieses Rebuild, nochmal ganz zu einer kurzen Zusammenfassung, hat 5 biblische Prinzipien der Pastoral: die Heilige Messe, Gemeinschaft, Nachfolge, Dienst und Mission. So, und das ist eine weltweite Bewegung, ist das natürlich vom Herzen Jesu kommt das. Auch ich war in Norwich letztes Jahr Pfingsten und ist ein guter Freund von mir katholisch geworden, der war ehemaliger anglikanischer Generalvikar, sogar stand auf dieser Wunschliste der Bischöfe. Und ich war so überrascht, diese Kathedrale von Norwich, wie schon gesagt, in England gibt es nicht viele Katholiken, das war wie so ein Bienenhaus. Da war ein Chaos auf dem Parkplatz und wir sind kaum rausgekommen und ein Kommen und Gehen und das war wie ein Bahnhof. Ich habe gedacht, was ist denn das für eine Pfarrei? Und es ist möglich, auch in Ländern, wo die Strukturen nicht stark sind. So, und das ist eine wunderbare Bestätigung und Ermutigung. Und als letztes Modell möchte ich eine Sache vorstellen, die auch vor allen Dingen unsere Gemeinschaft, mit der wir sehr viel arbeiten, das ist Sherry Bedell. Sie kommt aus Kalifornien, ist jetzt eigentlich in Rente gegangen nach einem ganz arbeitsintensiven Arbeitsleben Sie hat mit den Dominikanern von Kalifornien zusammengearbeitet und eigentlich so ein Standardwerk geschaffen. Das heißt Forming Intentional Disciples, das kann man übersetzen, das Heranbilden von bewussten Jüngern oder die Ausbildung bewusster Jünger. So kann man das übersetzen. Dieses Buch ist leider noch nicht übersetzt worden, aber ich denke mir, dass es bald geschieht. Es ist weltweit ein Standardwerk und sie hat sich die Mühe gemacht, oder besser gesagt, erstmal gefragt, wo ist denn der Hase begraben hier? Was ist denn eigentlich los in unseren Pfarreien? Wie schon gesagt, das ist ein weltweites Netzwerk, ganz wichtig. Alles ist, wie ich mal sagen, da, aber es passiert zu wenig. Es kommt kaum Fruchtbarkeit aus diesen Pfarreien. Was ist hier eigentlich los? So, und dann beginnt sie, Pfarrgemeindemitglieder, 80.000 an der Zahl, zu interviewen. So, sie macht sich eben diese Arbeit, ich mal sagen, typisch Frau, und schreibt das alles auf und hört da genau hin und ist ganz genau, tut das auswerten, und sie sagt sich, ich möchte nicht mit diesen Erneuerungsbewegungen arbeiten, sondern mit der ganz normalen Pfarrei und am besten auf dem Land, wo nichts läuft. So und so, das macht sie auch. Und dann kommt sie auf diesen Trichter, dass die Pfarrgemeindemitglieder wunderbare Leute sind, ganz engagiert, großherzig, großzügig, aber sie eigentlich Jesus nicht kennen. Sie arbeiten für jemanden, den sie nicht kennen. Und dadurch eben auch wird es unbewusst, wird ihr Zeugnis geschwächt und sie merkt eben, wir müssen daran arbeiten, dass eigentlich eine Pfarrei aus Jüngern entsteht. Menschen, die Gott kennen. Und sie sagt eben, Gott hat keine Enkelkinder. Jede Generation muss, um Kinder Gottes zu werden, den Vater erkennen. So, und das geht vor allen Dingen durch Lehre, dass sie vor allen Dingen die Evangelisierenden, die Pfarrgemeindemitglieder, selbst evangelisiert werden. Dass sie immer tiefer einsteigen in dieses Leben, aktive Leben der Pfarrei. Aber wie geht das? Bevor wir weitermachen, wollen wir uns ein Stück Musik anhören, damit ihnen nicht das Ohr abfällt und sie sich erholen können. So, das war das wunderbare Lied, We are one body. Und das ist wirklich, wir sind ja Leib Christi, Familie Christi auf dieser Welt. Und diese Familie hat eine Adresse und das ist die Pfarrgemeinde. Und die wollen wir wiederbeleben. Aber wie? Das ist das große Problem in Deutschland. Aber es ist nicht aussichtslos, es gibt Hoffnung. Wir haben das von vielen Zeugnissen gehört jetzt, dass es wirklich ganz konkrete Beispiele gibt. Und eins mehr ist dieses von Cheri Vedel, diese wunderbare Frau aus Kalifornien, die mit den Dominikanern zusammen ein System entwickelt hat. Wie kommen wir eigentlich raus vor die Kirchentür? Erstmal, dass wir selbst evangelisiert werden, dass wir selbst als Pfarrgemeinde jünger werden, dann aber auch, wie kann es Wachstum geben, wie können wir evangelisieren, und sie nennt die 5 Türschwellen. So, und das ist vielleicht ein bisschen alles sehr schematisch, aber das kann uns helfen, dass wir selbst erstmal ein Modell bekommen, wie können wir selbst eigentlich mehr interessiert werden, wie können wir selbst lebendiger werden. Und sie nennt diese 5 Türschwellen ganz wichtig, um quasi einen Aufbruch zu wagen. Und die erste Türschwelle ist Vertrauen. Kann ich dir vertrauen? Und das ist eigentlich noch vor der Evangelisation, ist es ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufen möchte, informiere ich mich. So manche investieren da unheimlich viel Zeit hinein und die gucken genau hin, wer ist der Hersteller, diese spezielle Marke, dieser Typ, kann ich dem vertrauen? Und wir machen das eigentlich im ganzen Leben so, dass wir erstmal, bevor wir eine persönliche Beziehung aufbauen, dass wir investieren, kann ich überhaupt dieser Person Vertrauen. So, und dann gehen wir den nächsten Schritt in diese Freundschaft. Und bei Jesus ist es genauso, ist eine richtige Person. Wir müssen Vertrauen aufbauen, wir müssen uns erstmal informieren und dann gehen wir so vorsichtige Schritte darauf zu. Und das ist eigentlich dieser erste Schritt, die Türschwelle, Vertrauen aufbauen, kann ich dir vertrauen? So, und auch der geschichtliche Jesus hängt davon ab oder ist davon abhängig, dass wir diese Geschichte weitererzählen. So, und es braucht lebendige Erzähler. Wir sind nicht nur Briefträger, auf die es nicht ankommt, wir sind selbst der Brief. Und das ist quasi ein bisschen anstrengender, weil die Leute direkt in unserem Brief ganz offen lesen können. So ist quasi, der ist nicht zugemacht. Und aber es gibt eine ganz tolle Chance, dass die Leute Vertrauen aufbauen. Und ich denke mir, in unserer Zeit machen das immer mehr. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Die Leute sind neugierig. Jetzt sind wir schon bei der zweiten Schwelle. Geistliche Neugierde. So, die Leute interessieren sich, ja, sie bauen Vertrauen auf, jetzt werden sie immer neugieriger. Was ist das für ein Ding? Tut das mir gut? Sie wollen quasi das Produkt aus der Verpackung kennenlernen. Und wir sind eben auch verpflichtet, dass die Verpackung mit dem Produkt übereinstimmt, dass es auf alle Fälle eben quasi auch eine attraktive Verpackung ist, dass die Verpackung nicht unter dem Produkt liegt, aber auch nicht drüber, dass es eben genau authentisch ist. Und das ist wichtig. Und jetzt merken wir, wie die Leute Sympathie aufbauen, Vertrauen und dann Liebe wagen. So, das ist die nächste Türschwelle, geistliche Offenheit. Jetzt auf einmal wird das Produkt interessant, die Leute beginnen es zu lieben, auszuprobieren, der Moment kommt, dass sie dafür Geld ausgeben. Sie gehen ein Risiko ein, sie kaufen das Auto, sie lernen es kennen, sie investieren. So, und jetzt sind wir bei der vierten Türschwelle, geistliche Suche. So, nachdem sie quasi bereit sind, das Produkt zu kaufen, werden sie Besitzer, so, und das heißt, sie werden aktiv, sie werden verantwortungsvoll, verbindlich. Sie beginnen, diesen Besitz zu verteidigen. So, und das ist dieses Stadium, wo auf einmal quasi eine Fruchtbarkeit entsteht, man wird immer intensiver, man lernt, man gibt sich hinein, also das Interesse wird immer größer, man bringt Opfer. So, man verschenkt sich. Daher kommt die Fruchtbarkeit, bis sich zwei Menschen verschenken. Fruchtbarkeit ist eine Frucht der Liebe, ja, des Verschenkens, der gegenseitiger Opferbereitschaft. So, und die fünfte Türschwelle ist bewusste Jüngerschaft. Also ich habe das alles getan, ich bin bereit, das Produkt zu verteidigen. Jetzt auf einmal möchte ich es erweitern, vertiefen, vergrößern. Ich möchte es weiter sagen, ich habe so gute Erfahrungen gemacht, dass ich dafür leben und sterben möchte. So, und das ist eine wunderbare Stelle, wo wir quasi dort angekommen sind, wo die Jünger waren. Als Jesus am Kreuz starb, sind sie alle weggelaufen. Ein Jahr später haben sie schon, die ersten zumindest, Jünger ihr Leben hingelegt für Jesus. Ein echtes Wachstum ist entstanden in dieser kurzen Zeit, natürlich durch die Begegnung des Auferstandenen. Und darum geht es. Wenn Sie dem Auferstandenen in unseren Gemeinden begegnen, dann geht Ihnen ein Licht auf. Dieses Licht kann nicht verborgen bleiben. Geht in alle Welt und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Das heißt, in dieser festen Bindung, in dieser Nähe zu Christus. Und da sind wir bei der lebendigen Gemeinde. Und da haben wir jetzt, wie ich mal sagen, einen ganzen Werkzeugskoffer bekommen, eine Werkzeugstasche. Und wir werden noch diese ganzen Bücher, die vielleicht ein bisschen sehr, sehr fremd wirken, bekannt geben über den Hörerservice. Aber letzten Endes haben Sie schon genug Werkzeug im Gepäck. Sie können anfangen zu beten. Sie können anfangen, sich für Jesus zu interessieren, Jünger Jesu zu werden. Für das, was man sich interessiert, das liebt man auch. Was man liebt, dafür interessiert man sich. Das ist so Trick 17. Und beginnen Sie einfach, sich mehr mit Jesus zu beschäftigen. Auf einmal wird er lebendig. Ich verstehe jetzt die Messe. Und dann auf einmal wird die Messe interessant, auch wenn da ein alter Pfarrer da steht vielleicht, den ich zu gut kenne, oder die Musik falsch spielt und so weiter. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Wollen wir jetzt Ihnen Segen geben und danke, dass Sie mitgehört haben. Beten Sie für die Erweckung in Deutschland und ich sehe es ganz deutlich, dass die Erweckung kommt. Geht gar kein Weg vorbei. Wir sind die Familie Jesu. Jesus selbst möchte, dass wir lebendig werden und er wird es tun. Die ersten Anzeichen sind da. Wir haben schon ganz viele Zeugnisse gehört. Noch viel, viel mehr schlummern in den Pfarreien, in den Herzen. Und so möge Sie der Herr segnen, Sie beschützen, die allerseligste Jungfrau Maria ihren Mantel um Sie werfen, der heilige Josef Sie beschützen, der Beschützer der Kirche, der Beschützer der Familien, die heilige Familie, ja, ihr Vorbild sein, während dass Sie den Segen des Allerhöchsten bekommen und dass Sie Ihr Herz öffnen für diese Erweckung, Erneuerung, dass Sie selbst Werkzeug werden, dass Sie nicht auf andere schauen, dass Sie selbst Erneuerung sind. Dazu segne Sie der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank, Pater Paulus. Sie haben heute gesprochen in unserer Sendung über das Thema Rettet die Pfarrgemeinde. Aufbruch, Erneuerung ist möglich. Danke für die Ermutigung, wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen oder einen CD-Mitschnitt bestellen wollen, vielleicht auch für andere, vielleicht auch für Ihre Pfarrgemeinde zum gemeinsamen Hören, dann rufen Sie bei unserem Radio Horeb Hörerservice an oder den CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist die 08328 921 120. Alle weiteren Buchtitel, die in der Sendung genannt wurden, wo Sie sich weiter informieren können, halten Sie auch bei unserem Hörerservice oder auf unserer Homepage unter dieser Sendung. Ihnen noch einen schönen Tag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Silberhorn.